Glaube, Hoffnung, das sind ganz wichtige Themen im christlichen Glauben. Und ich möchte euch, wie gesagt, ein paar Bibelstellen zuerst einfach wieder so vorweg vorlesen, wo es um das Thema Hoffnung geht. Römer 12, Vers 12: Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Das ist eine bekannte Stelle. Oder eine weitere ist 1. Petrus 3, Vers 15. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Denen, nachher und Kolosser 1, Vers 27, denen wollte Gott kundtun, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und zum Schluss noch 1. Korinther 13, Vers 13, bekannter Vers. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Ja, all die Begriffe sind eigentlich, wenn man das so landläufig anschaut, eher schwammige Begriffe. Glaube, Hoffnung. Ja, ist Glaube einfach so eine Annahme, eine Vermutung? Ja, wenn man es halt nicht weiss, dann muss man es glauben. Ich glaube, heute Nachmittag bleibt es trocken. Ich glaube, nächste Woche wird es wieder wärmer. Ist das der Glaube, den die Bibel davon redet? Oder bei der Liebe ist das einfach nur ein Gefühl von Sympathie, so etwas Ungreifbares. Und bei der Hoffnung, da dünkt es mir noch fast schwieriger. Was ist denn Hoffnung? Das ist ja sowieso etwas Unkonkretes. Ist es nur einfach ein Wunsch, den ich habe? So eine vage, unsichere Erwartung, wo man aber gleich nie so recht weiß, ob es kommt oder nicht? Diese Fragen wollen wir heute ein bisschen nachdenken. Ich habe mich jetzt in der Predigt vor allem auf die Hoffnung konzentriert, aber Glaube kommt natürlich auch vor und ihr werdet gleich sehen, warum, weil die beiden Begriffe haben nämlich einen Zusammenhang. Das Neue Testament ist ja in griechischer Schrift geschrieben worden und im Griechischen heisst es dort bei Hoffnung Elpis. Und Elpis heisst, wenn man das wörtlich übersetzt, eigentlich mit Vorfreude erwarten. Also Hoffnung heisst eigentlich, etwas mit einer Vorfreude zu erwarten. Oder eben auch in Vorfreude auf etwas zu vertrauen. Etwas zu glauben, was ich werde empfangen. Oder erleben. Interessant ist auch das deutsche Wort Hoffen. Das kommt laut Wikipedia aus dem mittelniederdeutschen Hoppen und kommt von Hüpfen. Also Hoffen hat mit Hüpfen zu tun und es geht darum, eigentlich in einer vorfreudigen Erwartung vor Freude zu hüpfen auf das Herr, das man empfangen will. Das habt ihr vielleicht bei kleineren Kindern auch schon erlebt, die machen das und die machen es nicht. Geht darum, sich meistens nicht mehr so. Und wir haben es gesehen, auch im Wortbegriff vor Hoffnung ist das Vertrauen auch schon mit drinnen, mit Vorfreude erwarten, auf etwas Vertrauen, das ich überkomme. Und dann schauen wir das zweite Wort auch noch gerade an, Glauben. Das ist ja noch fast ein zentrales christliches Wort. Wir glauben, wir tun es manchmal sogar über das ausdrücken. Wir glauben an Gott. Was heisst das? Und eigentlich heisst der Begriff auf Griechisch Pistis, heisst wörtlich übersetzt Vertrauen, eine Überzeugung haben, eine Sicherheit zu haben. Also Glauben ist nicht einfach eine Annahme, ist nicht eine Vermutung, sondern Glauben heisst eigentlich Vertrauen. Ich bin überzeugt und aus dem Vertrauen heraus gibt mir das eine Sicherheit. Mir denkt, wir haben das in dieser Geschichte vorher, wo ich Tina gelesen hat, ganz schön gesehen. Weil der Bub, wo wir noch nicht gewusst haben, dass es der Sohn ist, den Vater kennt. Weil er ihm vertraut, gibt ihm das eine Überzeugung, gibt ihm das eine Sicherheit, in das Wägel, in die Schubkarre einzusteigen und sich über das Seil rüberzutragen. Weil er weiss, mein Vater, der liebt mich. Mein Vater, der sorgt für mich. Mein Vater, der beschützt mich. Das ist ein gutes Bild, wie auch Gott mit uns Menschen möchte umgehen. Wir haben heute zwei Taufen gefeiert und laut Entwicklungspsychologen ist es so, dass die sagen, das erste Jahr vom Leben von einem Menschen, also so das Alter von 0 bis so ungefähr einjährig, sagen sie, ist die Phase vom Urvertrauen. Also in dieser Phase, im ersten Lebensjahr, lernt ein Kind zu vertrauen. Also Vertrauen kann jedes Kind. Und sie sagen sogar, es ist sehr wichtig, eben, dass es in dieser Phase Personen hat, Bezugspersonen hat, wo es das Vertrauen lernen kann, wo es kann Vertrauen aufbauen, wo es kann merken, wenn ich Bedürfnisse habe, wenn ich schreie, dann kommt jemand, dann kümmert sich jemand. Meine Bedürfnisse werden ernst genommen und sie werden gestillt. Die Entwicklungspsychologen sagen, wenn in dieser Phase das Urvertrauen nicht genügend gebaut und gefestigt werden kann, dass ein Mensch im späteren Leben Probleme haben kann. Weil alle anderen Entwicklungsstufen, die aufbauen, wie auf dem Urvertrauen aufbauen. Also Vertrauen ist also ganz etwas Elementares in unserem menschlichen Leben. Vertrauen ist etwas ganz Alltägliches auch. Unser ganzes Leben basiert eigentlich auf Vertrauen. Ich bin da reingekommen, in die Kirche, weil ich vertraut habe, dass da die Mauern stabil genug sind, für das, dass die Balken zu tragen und das Dach, das oben dran ist. Ich habe es nicht nachher gerechnet. Ich habe nicht den Architekt gefragt. Verhält das, darf man da rein? Ist das sicher? Ich habe vertraut, dass das so ist. Also wir machen Alltag Handlungen, treffen Entscheidungen, die auf Vertrauen basieren. Wenn ich mit dem Auto unterwegs bin und meine Ampel auf grün steht, ja, dann vertraue ich, dass die andere Ampel, die auf der Querstrasse ist, auf rot steht, oder? Ich halte nicht an und gehe noch schauen, hätte ich wirklich rot? Das weiss ja nie, oder? Das sind ein paar Beispiele, die ihr seht, eben Vertrauen ist etwas, was wir in unserem ganz normalen, alltäglichen Leben ständig müssen aufbringen. Und wenn wir können vertrauen können, dann können wir uns so entspannen. Dann gibt uns das eine Sicherheit. Und wir haben gesehen, Gott möchte so wie ein Vater sein zu uns oder eine Mutter sein zu uns, wo wir ihm können vertrauen können. Weil wir wissen, er liebt uns, er nimmt uns an, er schätzt uns wert, er meint es gut mit unserem Leben. Genau gleich wie ein Vater und eine Mutter sich kümmern, um ein Kind zu versorgen, will sich Gott um uns kümmern und uns versorgen. Aber auch mit dem gleichen Ziel, uns in eine Mündigkeit, in eine Reife zu führen, in Beziehung. Jetzt tun wir diesen Begriff vor Hoffnung noch etwas tiefer nachgehen. Wir haben gesagt, Hoffnung bedeutet, es ist etwas, was wir mit Vorfreude erwarten. Und das ist jetzt ganz wichtig, dass wir das verstehen, die biblische Hoffnung, die christliche Hoffnung, gründet nicht auf eigenen Wünschen, auf eigenen Vorstellungen oder auf Sachen, die nie mehr ausdenken. Ich wünschte mir jetzt noch, dass ich im Lotto ein Sechser hätte. Ja, das kann man sich schon wünschen. Das kann man hoffen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das eintrifft, die ist doch verschwindend klein. Was meint die Bibel, wenn sie von Hoffnung redet? Es ist eine begründete Hoffnung. Und zwar begründete Erwartung auf das, was Gott zugesagt hat. Das ist das Entscheidende an der christlichen, an der biblischen Hoffnung. Es ist nicht, sind nicht meine eigenen Wünsche und Vorstellungen und Erwartungen, die ich habe, sondern es ist das, was Gott versprochen hat. Das, was Gott angesagt hat, was er zugesagt hat, was er verheißen hat, auf das darf ich hoffen, dass das Realität wird in meinem eigenen Leben oder in unserer Welt geschehen. Und das gibt Hoffnung. Und von dieser Hoffnung redet eigentlich die Bibel und das Neue Testament. Machen wir ein Beispiel. Angesagte, verheißene, versprochene Hoffnung. Was könnte das sein? Also so in unserem normalen, alltäglichen Leben könnte es zum Beispiel sein, wenn ich arbeite, dass ich Ende Monat nachher den abgemachten Lohn auf meinem Lohnkonto finde. Habe ich da eine Gewissheit darüber? Habe ich da eine Sicherheit dafür? Eine Garantie? Nein, habe ich nicht. Die Firma kann ja Konkurs gehen in der Zwischenzeit, kann pleite gehen, sie können mich fristlos entlassen, was auch immer. Es kann irgendetwas passieren. Aber ich habe eine Hoffnung. Aber es ist eben eine berechtigte Hoffnung. Es ist eine Hoffnung, die erwartet, dass das, was man mir zugesagt hat, dass sich das erfüllt. Wenn ich im Vorstellungsgespräch mit meinem Chef einen Lohn habe abgemacht von 5'000 Franken, dann erwarte ich nachher, dass auf meinem Lohnkonto die 5'000 Franken gut geschrieben sind. Oder? Also das wäre eine Erwartung, eine begründete Erwartung. Und man könnte ein Beispiel nehmen von einer Miete. Wenn ich eine Wohnung vermiete, als Eigentümer von einem Haus oder von einer Wohnung, dann erwarte ich, dass der Mieter die Miete zahlt. Klar habe ich einen Vertrag gemacht, wo er sich verpflichtet, aber das ist, wenn das Geld dann nicht da ist. Oder ich könnte da am Bahnhof Heimberg auf einen Zug warten. Ich kann einfach hergehen, ohne dass ich vorher weiss, ob überhaupt einer fährt und woher der fährt. Das ist so eine unbestimmte, eine ungewisse Hoffnung. Aber wenn ich vorher schaue und sehe, aha, 10:21 fährt der Zug Richtung Konfingen und ich gehe 10:20 dorthin, dann habe ich doch die Hoffnung, dass der Zug nachher kommt. Also das ist eine berechtigte, eine angesagte, eine begründete Hoffnung. Spürt ihr den Unterschied? Also die Sachen, die Gott uns zusagt, auf die können wir hoffen, dass sie Realität werden. Jetzt hier vielleicht auch noch ein oder andere Beispiel. Ja, eins, es gibt in der Bibel gibt es ganz, ganz viele so Verheißungen, Zusagen von Gott, Versprechungen, die er macht. Entweder an die ganze Menschheit oder an Einzelpersonen, oder manchmal ist es aber auch an Bedingungen geknüpft. Das sind oft nicht so Pauschalversprechungen, sondern so, wenn du das machst, dann tue ich das. Und ich kann mich noch gut erinnern, mal als ganz junger Mann, als ich in der Stiftung war, in der Lehre war, hatte ich eine schwierige Situation, weil ältere Lehrlinge haben sich das so ein bisschen zum Sport gemacht. Mir da so ein bisschen das Mobben, würde man dem heute sagen. Einfach so blöd über mich zu reden oder mit Streichen zu spielen, Sachen zu machen, die für mich dann sehr unangenehm waren. Ich war sehr verzweifelt innerlich. Ich habe nicht recht gewusst, wie ich dem begegnen soll, wie ich mich verhalten soll. Und ich bin dann noch nicht so ein wirklich leidenschaftlicher, überzeugter Nachfolger von Jesus gewesen. Vielleicht mehr so ein Sympathisant. Aber irgendwann ist mir ein Bibelwort in den Sinn gekommen. Das hat Jesus mal gesagt in Lukas 6, Vers 28. Dort sagt er, segnet die euch fluchen. weiß nicht, warum mir das in den Sinn kam. Ist mir einfach in dieser Situation nicht gekommen. Segnet die, die euch fluchen. Tut Gutes denen, die euch Schlechtes tun. Dann habe ich gedacht, okay, das probiere ich mal aus. Ich tue mal dem Mitlehrling, der mich immer so plagt, ich tue dem mal Gutes. Mal schauen, was passiert. Ich habe dem ein Jeton gegeben für einen Kaffeeautomat in der Pause, habe ihn eingeladen. Hey, zahlen dir das, kannst du das haben. Freitag am Abend, wenn wir die Maschine putzen mussten, gefragt, ob wir ihm helfen können, seine Maschine zu putzen. Ich kann euch sagen, der war derart verwirrt gewesen, durch das Verhalten. Das Mobber hat augenblicklich aufgehört, hat mich nicht mehr einordnen können, hat nicht gewusst, was er jetzt machen soll. Das war ihm so peinlich gewesen, dass jemand, den er plagt, ihm gut war. Und das war so eines meiner Schlüsselerlebnisse, wo ich einfach gemerkt habe, hey, das funktioniert ja. Wenn ich ein Wort von Gott, eine Verheißung von Gott, ein Versprechen aus der Bibel nehme in mein Leben und das anwende, dann sehe ich, ob es funktioniert oder nicht. Ein anderer Bibelvers, der einer meiner Lieblingsversen ist, ist im Römer 8, Vers 28. Dort heißt es, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Jetzt habt ihr es vielleicht auch schon erlebt, wie ich auch, dass es manchmal so Sachen im Leben gibt, die nicht so cool sind. Die vielleicht sogar sehr herausfordernd sind. Die sich nach einer mittleren oder schwereren Krise anfühlen. Nach einer ausweglosen Situation, nach Verzweiflung. Und da ist mir die Gefahr, dass man anfängt zu drehen und anfängt zu sorgen und anfängt zu hirnen. Es kann ihm den Schlaf rauben. Und manchmal kommt es mir auch nicht gerade sofort in den Sinn. Aber wenn es mir in den Sinn kommt, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Das ist das Versprechen, das Gott gemacht hat. Dann müssen jetzt eigentlich die Situation da, die für mich jetzt gerade nicht so toll sich anfühlt, müssen wir ja zum Besten dienen. Aber jetzt ist eine Bedingung dran geknüpft, habt ihr es gemerkt? Denen, die Gott lieben. Und jetzt muss ich mein Herz prüfen, ja, habe ich denn eigentlich eine Liebe zu Gott? Und wenn ich das habe, wenn ich spüre, oh, das habe ich eigentlich, habe ich ein Vertrauen, ich habe ein Vertrauen zu dem Gott, dann kann ich sagen, Gott, jetzt nimmt es mir aber Wunder, Gott, wie du aus dieser Situation das zum Besten für mich lassen wirken, lassen werden. Und vielleicht tut Gott nicht die Umstände verändern, meistens sogar tut er es nicht. Aber meine Haltung tut er verändern, wenn ich das so beten kann und so glauben kann. Meine Einstellung, wie ich an das Problem herangehe oder wie ich die Krisen empfinde, verändert sich. Es kommt eine Entspannung rein und ich kann es auf eine gelassene Art angehen. Es gibt aber auch ganz viele wichtige Verheißungen, die unser Heil, unsere Rettung, also die ganz elementaren Fragen vom Christsein betreffen. Und da werden wir noch ein paar miteinander anschauen. Zuerst ist Johannes 1, Vers 12. Dort heißt es, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Also die ihn aber aufnehmen, es geht hier um Christus, die Christus aufnehmen, denen gibt er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Also in dem Moment, wo ich Christus in mein Leben aufnehme, wo ich ihn annehme, wo ich sage, oh, ich möchte mit dir leben, habe ich Zuversicht, Zusage, dass ich ein Kind von Gott werde, dass ich in seine Familie adoptiert werde, aufgenommen werde, Hausgenossen, ein Erbe von Gott werden. Ein anderes wichtiges und zentrales christliches Element ist im 1. Johannes 1, Vers 9 beschrieben. Da lesen wir, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Gewaltiges Versprechen. Hat auch eine Bedingung. Wenn wir aber unsere Sünden, unsere Verfehlungen bekennen, vor ihm bekennen, ihm sagen, das war nicht recht gewesen, wie ich hier hatte, dann ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Gewaltige Verheißung. Alle, die irgendwie mit Seelsorge, Arbeit zu tun haben, haben erlebt, und ich habe das auch schon erlebt, hundertfach, tausendfach, der Vers, der wirkt immer. Leute, die ihre Sünde bekennen können, ihr Versagen, ihre Schuld bekennen können, und man ihnen die, aufgrund von diesem Wort Vergebung kann zusprechen, das ist eine gewaltige Erleichterung, eine gewaltige Entlastung. Was gibt es schöner zu hören als der Satz, deine Sünden sind dir vergeben. Es ist gut. Du musst dich nicht mehr selber anklagen. Du musst dich nicht mehr selber besser machen. Du musst dich nicht mehr selber bestrafen. Du musst niemandem beweisen, dass du doch gut bist. Es ist dir vergeben. Und ein weiterer Vers aus 1. Johannes, ist das auch noch, aus dem Vers 2, Kapitel 2, Vers 25, da lesen wir: Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Christus ist gekommen, für uns Leben zu bringen. Und nicht nur Leben in Fülle hier auf dieser Erde, sondern ein Leben, das heisst, das ins ewige Leben hineinquillt, das ewiges Leben ist. Es ist eine gewaltige Verheißung. Zu wissen, dass das Leben hier auf dieser Erde, wenn es zu Ende geht, in Ewigkeit bei Gott weitergeht. Das ist ein Versprechen. Das ist eine Hoffnung. Niemand von uns weiss, ob das stimmt. Ja, sonst wären wir nicht mehr da, sonst wären wir drinnen. Am Friedhof. Und die können wir nicht mehr fragen. Also müssen wir es glauben. Müssen wir es hoffen, dass das stimmt. Und ein letzter Vers noch im Alten Testament, wo aber eine Verheißung ist auf einen Neubund, auf Christus Herrn, ist im Hesekiel-Buch im Kapitel 36, Verse 26 und 27. Und dort tut der Prophet voraussagen, was durch Christus nachher möglich wird. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Gewaltige Verheißung, ein Versprechen. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ich will das steinerne Herz aus euch wegnehmen und euch ein fleischliches, ein weiches Herz geben. Ich will meinen Geist, sagt Gott, in das Herz hineingeben, damit ihr Menschen sein könnt, die nach meinem Gebot wandeln und zurechten tun können. Habt ihr das auch schon gemerkt, dass man das nicht so gut aus eigener Kraft kann? Je mehr ich mich anstrenge, ein guter Christ zu sein, je mehr ich mich anstrenge, ein guter Mensch zu sein, je mehr erlebe ich mein Versagen. Aber wenn ich weiss, ich kann mein Herz herhalten. Gott ist gekommen und hat mir durch Jesus Christus nicht nur vergeben, hat nicht nur meine Schuld weggedreht am Kreuz von Golgatha durch seinen Sohn, sondern er hat mir auch ein neues Leben, ein neues Herz gegeben und er hat mir seinen Geist gegeben, der in mir innen etwas Neues bewirkt, das ich selber nicht kann und auch nicht muss vorbringen, sondern wo ich seine Gnade wirken kann. Das wären so ein paar Verheißungen, die Gott versprochen hat, dass es so ist. Und ob das jetzt wahr ist oder nicht, das könnt ihr jetzt hoffen. Das könnt ihr glauben. Und ich möchte mich ermutigen, probiert es aus. Wenn ich wissen wollte, ob der Zug 10.21 fährt oder nicht, dann muss ich nicht hier warten. Dann bleibe ich im Zweifel, ist er jetzt gekommen oder nicht. Macht es. Lohnt es sich aufzumachen, dort drüber zu laufen, wenn er dann nicht kommt und ich enttäuscht bin. Manchmal philosophieren wir und theologisieren und bleiben, wo wir sind. Möchte euch ermutigen, macht euch auf. Wenn jemand wissen, ob das stimmt, was im Fahrplan steht, dann gehe ich am Bahnhof rüber und schaue, ob der Zug 10.21 fährt. Und wenn er dann tatsächlich fährt, dann weiß ich es nachher. Dann muss ich es nicht mehr glauben, dann muss ich es nicht mehr hoffen, sondern dann habe ich es gesehen, dann habe ich es erlebt. Und dann kann ich sogar einsteigen in den Zug und kann mitfahren. Vielleicht kennt ihr noch andere Verheißungen aus der Bibel, die ihr gerne wettet ausprobieren. Kennt jemand noch eine? Es ist schwierig, so spontan. Ja, es gibt ganz viele Verheißungen, Versprechungen. Eins ist zum Beispiel in den 10 Geboten, da heisst es, er, Vater und Mutter, und du wirst lang leben in dem Land, das Gott dir gegeben hat. Er, Vater und Mutter, das ist eine Verheißung dran. Das musst du ausprobieren. Und du weißt es nicht, wenn du es nicht machst. Ich will schließen mit dem Vers aus dem Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.